Ja, vielen Dank für dieses Theaterstück, also einerseits. Andererseits, meine Zunft der Predigerinnen und Prediger scheint ihr das Urbild von unverständlicher und damit sinnloser Rede zu sein. Bisschen beunruhigend finde ich das schon. Ich hoffe sehr, ihr habt so die geringfügigen Übertreibungen wahrgenommen. Wenn nicht, dann sagt es mir wenigstens nicht. Aber nur mal ganz ehrlich, man muss ja nicht 6 Jahre lang Theologie studiert haben, um unverständlich zu reden, oder? Möchte ich mal so freundlich zurückgeben. Wie können wir vom Glauben reden, sodass auch ein Mensch etwas davon mitbekommt, der Christus noch nicht persönlich in seinem Herzen kennt? Wann hast du zum letzten Mal mit einem Menschen über den Glauben gesprochen und hast gemerkt, es entstehen so Fragezeichen in den Augen, ja? Du möchtest es so gern rüberbringen, aber du merkst, es ist gar nicht einfach zu erklären. Dieses 42-Tage-Projekt soll ja eine Ermutigung sein, es nochmal zu versuchen, authentisch und liebevoll. Vom Grund unseres Glaubens reden, von Jesus Christus. Und wir haben da ja großartige Vorbilder in der Bibel. Ich denke an den Apostel Paulus, etwa eine Szene aus einem, ja, teilweise persönlichen Gespräch, aber eigentlich ist es mehr ein Verhör, denn Paulus befindet sich schon seit längerem in Gefangenschaft. Wie kam es dazu? Paulus hatte in Jerusalem gepredigt. Seine Hörer fühlten sich in Frage gestellt, fühlten sich auch kritisiert. So wollten sie ihn lynchen. Er wird dann von den Römern, die solchen Aufruhr, so Lynchaufruhr hassen, verhaftet. Was folgt, ist ein Krimi, eine Geschichte von Verschwörungen, Mordplänen und Justizfragen. Am Ende der Apostelgeschichte spannend nachzulesen. 2 Jahre bleibt Paulus gefangen und wird die Sache verschleppt. Schließlich beruft sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht, was besagt, dass er an den Kaiser appellieren kann und dann seine Sache dem auch vorgelegt wird. Und jetzt endlich, werden auch die Provinzbehörden in Caesarea aktiv. Da sie noch nicht einmal verstanden haben, wessen Paulus überhaupt angeklagt werden soll, nehmen sie ihn ins Verhör. Nun steht der gefangene Paulus vor dem römischen Statthalter Festus und vor dem jüdischen König von Roms Gnaden, von Agrippa, der gerade bei Festus zu Besuch ist. Die beiden kapieren, dass es bei Paulus im Grunde nicht um Kriminalität geht, auch nicht um Justizfragen, sondern um Fragen des Glaubens. Festus sagt ganz offen, dass er davon nichts versteht. König Agrippa ist immerhin im jüdischen Glauben zu Hause. Wie reagiert jetzt Paulus? Achtet mal darauf, wenn ich den Text gleich lese. Er führt keine philosophische Kampfrede. Er brennt auch kein rhetorisches Feuerwerk ab. Er versucht auf der anderen Seite aber auch nicht kleinlaut irgendwie seine Haut zu retten. All das könnte man ja verstehen. Sondern er erzählt ganz einfach seine Geschichte mit Gott. Was er mit Jesus erlebt hat, wie es war, bevor er Jesus kennenlernte, seine Umkehr und was sich verändert hat, seitdem er mit ihm unterwegs ist. Er erzählt also seine Geschichte. Und die Frage an dich ist natürlich, welche Geschichte hat Gott mit dir bis zu diesem Zeitpunkt geschrieben? Welche Auswirkungen hat die Begegnung mit ihm in deinem Leben, wenn du ihm begegnet bist? Es geht um die Geschichte von ganz normalen Menschen, die einem ganz außerordentlichen, einem einzigartigen Gott begegnen. Eine Geschichte, die wir weitergeben können. Eine Geschichte, die auch die Kraft hat, etwas veranschaulichen und berühren kann. Habt ihr das eben mitgekriegt? Hier die große philosophische Rede über die Liebe, glatt über den Kopf. Die Geschichte vom Vater und seinen 2 Söhnen, jeder hat sie verstanden. Erzähle aus deinem Leben vor der Begegnung mit Jesus. Das ist mein erster Punkt. Was erzählt Paulus? Apostelgeschichte 26. Zunächst, weil ich seit meiner Jugend in Jerusalem lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengsten jüdischen Glaubensrichtung, zu den Pharisäern, gehört habe. Heute stehe ich nun vor Gericht, weil ich an die Zusagen glaube, die Gott unseren Vorfahren gab. Auf ihre Erfüllung warten die 12 Stämme Israels, die Gott Tag und Nacht dienen. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum erscheint es euch denn so unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich zunächst, man müsste den Glauben an Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir eine Vollmacht des hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tod verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen quälte ich sie so lange, bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Paulus erzählt also von seinem Leben, bevor er Jesus begegnet ist. Und er sagt damit, ich war einer, der es wirklich ernst gemeint hat. Ein Pharisäer, einer, der ein hochanständiges, ein religiöses Leben geführt hat. Im jüdischen Glauben erzogen, erst eine Zeltmacherlehre gemacht, dann ausführlich Theologie studiert bei einem der Autoritäten der damaligen Zeit. Die 613 Gebote des Alten Testamentes und alle Regeln drumherum eingehalten. Vielleicht wollte Paulus sich selbst und Gott damit etwas beweisen. Beweisen, dass er ein guter Mensch ist, dass Gott einmal sagen würde, ah, Paulus, gut gemacht, Junge. Er erzählt, woran er sich in seinem Leben orientierte. Seine Überzeugung ging so weit, Menschen, die seinem Glauben nicht folgten, zu verunglimpfen und zu verfolgen. Ja, und das gibt es ja bis heute. Er ließ sie gefangen nehmen, folterte und tötete sie. Er war so voller Eifer, dass er ihnen weit über die Grenzen Jerusalems nachstellte. Wir würden ihn heute einen Fanatiker nennen. Paulus, ach übrigens, wenn ich Paulus sage und manchmal im Text Saulus steht, das ist natürlich derselbe, nur einmal die jüdische Bezeichnung und einmal der römische Name. Paulus schildert sich als einen zutiefst moralischen und religiösen Menschen, getrieben davon, alles gut und richtig zu machen, das Gesetz einzuhalten und auch bei anderen Geltung zu verschaffen. Er wollte am Ende des Lebens sagen können, jawohl, ich habe recht gehandelt. So war es bei Paulus. Wie war es bei dir? Wie war dein Leben, bevor du Jesus kanntest, persönlich kanntest? Was hat dich damals ausgemacht? Was waren deine Ansichten? Was war dein Weltbild? Was hat dir Sinn gegeben? Irgendwas muss es doch gegeben haben. Was waren deine Lebensziele, deine Sehnsüchte? Wie hat sich das Leben da angefühlt? Erinnerst du dich noch? Kannst du es vielleicht in Worte fassen? Erzähl aus deinem Leben vor Jesus, vor der Begegnung. Vielleicht sind Dinge dabei, die diejenigen, die dir zuhören, bekannt sind. Ähnliche Wünsche, Lebenskonzepte, Sehnsüchte, Probleme. Nun, wenn ich das predige, merke ich gleichzeitig, dass ich persönlich ein Problem damit habe. Denn in meinem Leben gab es so etwas wie ein Vorher gar nicht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe das sozusagen eingeatmet. Seit ich denken kann, lebe ich im christlichen Glauben. Und manchen hier im Raum wird es auch so gehen. Wir könnten aber davon berichten, wie wir Jesus in unserem Leben persönlich begegnet sind. Irgend so einen Punkt muss es doch gegeben haben, sonst wären wir nicht dabei geblieben. Und was sich dadurch und danach im Leben verändert hat. Denn das Leben mit Jesus bedeutet ja fortwährend Veränderung und auch Entwicklung. Es ist ein lebenslanger Prozess. Der zweite Punkt, erzähle aus deinem Leben und der Begegnung mit Jesus. Paulus geht jetzt einen Schritt weiter. Ein Ereignis hat ja sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wir lesen in der Apostelgeschichte. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o König, ein Licht vom Himmel und heller, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache: Shaul, Shaul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte: Herr, wer bist du? Worauf er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Also Paulus erzählt detailliert, wie ihm Jesus begegnet ist. Ja, es war also alles wie immer. Er ist unterwegs nach Damaskus, ein paar Christen aufzumischen und dann passiert es. Was muss dem Paulus vorgegangen sein? Jesus, der ist doch bekanntlich tot. Wie viele Menschen damals und heute hatte Paulus seine Probleme damit. Er glaubte ja nicht an diesen Christenquatsch. Jesus wurde gekreuzigt und begraben und er war tot. So wahr römische Hinrichtungskommandos ihr Geschäft verstehen. Wie kommt es dann, dass er mir hier begegnet? Und dann die theologische Seite. Saulus, wie auch die Juden um ihn herum, hatten aus der Bibel im Ohr, es gibt nur einen Gott. Und dann kommt Jesus daher und behauptet, Gottes Sohn zu sein. Das kann nur Gotteslästerung sein. Und dann nicht nur die Theologie, sondern auch die Folgen. Gott will unsere guten Taten sehen. Was soll dann das Gerede von Gnade, von Vergebung und davon, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist? Für Paulus, wie er zuvor lebte, völlig undenkbar. Aber durch die Begegnung mit Jesus und erst dadurch ändert sich für Paulus alles. Natürlich ist das subjektiv, was er hier erzählt. Er erzählt von dem, was er erlebt hat. Und diese Begegnung führt dazu, dass er den Worten der Anhänger Jesu glaubt und dass er sich auf diesen Jesus einlässt. Und es bleiben jetzt natürlich 1000 Fragen, aber er ist ein geschulter Theologe und das, was er gelernt hat, setzt er nun auch ein. Aber in der Nähe Jesu, ausgehend von dieser Begegnung mit ihm. Er wird sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken, jahrelang. Nochmal die Frage, wie war das bei dir? Wartest du noch auf eine Begegnung mit Jesus? Vielleicht nicht so spektakulär, aber so, dass du weißt, er ist es jetzt, der mich berührt. Vielleicht ist es dein Gebet. Wenn es dich wirklich gibt, Jesus, dann zeig dich mir, sodass ich es verstehe und erlebe. Wenn es dich gibt und du Bedeutung für mein Leben hast, dann zeig es mir. Sag es mir. Oder bist du ihm schon begegnet, dann ist er Teil deiner Geschichte. Wie ist er dir begegnet? Wie hast du das gemerkt? Damals wie heute wird sich das wahrscheinlich für jemanden, der das nicht kennt, verrückt anhören. Aber du hast es doch erlebt. Vielleicht ganz anders als der Paulus, anders wahrscheinlich auch als dein Sitznachbar im Gottesdienst. Aber du kannst mal überlegen, was war dein Auslöser? Vielleicht war es die Geburt eines Kindes und die Frage, was hat dieses Kind so werden lassen? Die Frage am Grab einer geliebten Person. Vielleicht die Frage, war das jetzt alles? War es vielleicht einfach eine Unruhe und eine Leere, die du in dir gespürt hast, die dich hat suchen lassen? Oder Jahre der Begegnung mit glaubenden Menschen. Du hast dich immer gefragt, was ist mit denen eigentlich los? Was war der Auslöser? Und wie hast du ihn dann gehört? War es eine Stimme, wie hier bei Paulus? War es ein Vers aus der Bibel, der dich förmlich angesprungen hat? Ein Ausspruch einer Freundin, die dich dauernd mit dem Gottesdienstbesuch genervt hat? War es eine Predigt? War es ein Vortrag im Alpha-Kurs? Wie ist die Stimme Gottes zu dir vorgedrungen? Was hat dich bewegt? Was hast du gefühlt? Was war plötzlich anders, als Jesus gesagt hat, ich möchte, dass du mich in dein Leben hineinnimmst und du hast ihm zugestimmt? Könnt ihr das in Worte fassen? Erzähl aus deinem Leben von der Begegnung mit Jesus. Es ist ein Teil deiner Geschichte, in der du die Kraft Gottes, die Begegnung von Jesus erlebt hast. Und diese Erfahrung, ob sie spektakulär oder unscheinbar ist, die kann dir keiner nehmen. Das ist eine Herzenserfahrung. Das wird schön an dem Bild draußen deutlich, das Marion für uns gemalt hat. Von dem Reden in die Herzen. Wir können viel theoretisieren, aber das geht nicht zu Herzen. Aber erzähl von deiner Geschichte und es kommt an. Erzähle dann aus deinem Leben mit Jesus. Paulus geht in dem Verhör noch einen Schritt weiter. Er erzählt, was sich so verändert hat. Ich lese es das nochmal vor. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus und Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und bei den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündet, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass sie sich geändert haben. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und deswegen wollten sie mich umbringen. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich noch heute vor allen, den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und Mose vorhergesagt haben. Christus, der versprochene Retter, muss leiden und wird als erster von den Toten auferstehen, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern das Licht zu bringen. Wir hören also jetzt von den Auswirkungen. Ein neuer Lebensweg nach dieser Wende, dieser Jesus war ihm begegnet, hat ihn beauftragt und er hat das auch zugelassen, er ist losgegangen. Er hat Vergebung seiner Sünden erfahren. Er hat ja jahrelang geackert, um Gebot für Gebot zu halten, um irgendwann mal vor Gott stehen zu können, um zu sagen, jetzt bin ich perfekt. Und er sieht jetzt ein, wie aussichtslos das war. Er erlebt Gottes Gnade, seine Liebe. Er ist einfach angenommen, einfach so, trotz der üblen Dinge, die er getan hat. Er hat die Jesus-Leute verfolgt, aber er wird von Jesus dafür nicht fertig gemacht. Sein Hass löst sich auf. Aus dem Hassprediger wird ein Gnadenbote. Er bekommt eine neue Sicht, sein Leben steht auf dem Kopf und aus dem verbissenen, selbstgerechten, selbstgefälligen Christenhasser wird er zu einem Menschen, der nichts unversucht lässt, um Menschen zu erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Gleichzeitig wird er damit vom Jäger zum Gejagten. Er sitzt seit langem im Knast, aber er hat trotz dieser Gefangenschaft Hilfe Gottes, weil Jesus in ihm lebt. Das ist eine Erfahrung, die ja viele hier im Raum, gerade aus dem iranischen oder afghanischen Raum, auch gemacht haben. Sie sind Christen geworden und zu Gejagten geworden. Was ist deine Geschichte? Was hat Jesus, nachdem du ihm begegnet bist, in deinem Leben bewegt oder auch verändert? War es so radikal wie bei Paulus? Oder war das scheinbar unscheinbar und sachte? Was hat sich in deinem Denken verändert? Was ist aus deinen Wünschen und Sehnsüchten geworden? Was hat sich durchgezogen? Was hat sich vielleicht verändert? Welche Sätze der Bibel, die dir vorher so suspekt waren, wurden plötzlich lebendig? Erzähl aus deinem Leben mit Jesus, wie das ist, deine Geschichte mit Jesus. Und wenn du das dann tust, was dann? Wir lesen hier auch von den Reaktionen der Zuhörer des Paulus, war ja jetzt ein begrenzter Kreis. Zum einen der römische Statthalter Festus. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt. Du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Klingt nicht nach einem durchschlagenden Erfolg, oder? Festus hat den Eindruck, einen Verrückten vor sich zu haben. Nun, er hat es ja auch nicht selbst erlebt. Immerhin hat er zum ersten Mal einen Zeugen gehört, was diesen Glauben ausmacht und was da real wurde im Leben eines Menschen. Sein Fazit? Total überspannt. Aber wir lesen noch von einer zweiten Reaktion. Jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich auch noch, ein Christ zu werden. Zwei Männer, zwei unterschiedliche Reaktionen. Bei Agrippa scheint die Geschichte des Paulus etwas mehr bewirkt zu haben. Mindestens bringt es ihn ins Nachdenken. Sie berührt ihn, sie fordert eine Antwort heraus. Aber ich denke, man hört auch so ein bisschen mit, er wehrt auch noch ab. Eine Begegnung reicht nicht aus. Was bleibt? Gott möchte eine Geschichte mit Menschen schreiben. Nicht nur mit dir, sondern auch mit den Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Natürlich möchte er dir begegnen, dich kennenlernen. Und falls du von dieser Begegnung noch nichts weißt, vielleicht hat es etwas in dir zum Schwingen gebracht. Und ich möchte dich einladen, dem nachzugehen, dein Leben anzuschauen und Gott einmal zu sagen, wenn es dich gibt, Jesus, wenn du real bist, dann zeig dich mir. Dann zeig mir, dass es stimmt, dass du mein Leben verändern willst. Zeig mir die Zukunft und den Weg, den du für mich siehst. Und zum anderen sitzen hier viele, mit denen Jesus eine Geschichte schon geschrieben hat, die ihm begegnet sind. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir zu seinen Zeugen werden. Ich möchte euch einladen, das mal auszuprobieren, euch vielleicht auch erstmal in der nächsten Woche hinzusetzen und mal aufzuschreiben, wie ist denn meine Geschichte, was ist denn eigentlich wichtig daran? Und eine Übung könnte sein, wenn ihr in den Kleingruppen, mit denen ihr euch trefft, euch einfach mal davon erzählt, mal euer Herz öffnet und davon erzählt. Ihr werdet euch wundern, was das auslöst, was das auch zusammenbringt, eine Gruppe. Wie auch immer die Reaktionen sein werden, wenn du von deiner Geschichte erzählst, sie hat Kraft, weil sich darin Jesu Kraft zeigt. Es ist eine Geschichte, die berühren und helfen kann, besser zu verstehen, eine, die ermutigt, einen Schritt näher an Gott zu treten. Amen.